Herzlich willkommen zu Money Matters, der Podcast von Miss Finance, wo es um Finanzen, Mindset und deine Geschichte mit Geld geht. Mit mir, der Angela Mügin, und vielen spannenden Gästen. Hallo miteinander. Heute freue ich mich sehr, dass Corinne Ballhaus bei mir ist. Corinne ist Finanzexpertin für Frauenfragen und sie hat sogar ein Buch zum Thema geschrieben. Corinne, würdest du dich gerade schnell selber vorstellen?
Mache ich gerne. Mein Name ist Corinne Ballhaus. Das Buch, das Angela erwähnt hat, habe ich im Frühling rausgebracht. Das heisst Finanzpower. Ich muss selber mal schauen, Frauenpower in Finanzfragen. Ich verwechsel, drehe es immer um. Ich komme ursprünglich aus dem Banking, bin dann noch einige Jahre im Journalismus gewesen und habe eigentlich schon im Banking mit dem Thema angefangen, mich auseinanderzusetzen. Als die letzten paar Jahre noch für den Verband Frauenunternehmen eine BVG-Lösung entwickeln und habe in dem Kontext sehr viele von den Fragen, die ich jetzt in dem Buch abhandle, eben live erlebt. Und dann ist der Verlag, der hat mich angefragt, ob ich das Buch schreiben würde. Und das war dann gerade die Gelegenheit gewesen, das mal in Papierform rauszubringen.
Ich habe dein Buch, ich bin nämlich auch über das Buch auf dich gestoßen und es ist, ich habe es mega spannend gefunden. Es geht ja auch etwas anders vor als andere Bücher. Es ist so ab in verschiedene Lebensbereiche aufgeteilt, dass man als Frau also sich, also ich habe es gut gefunden, weil man kann orientieren, weil die Stationen durchlaufen wir irgendwo durch alle, so ein bisschen Volljährigkeit und wir kommen mit der Sicherheit noch dazu, was da alles sonst noch gibt, bis wirklich hin zum Tod. Das ist sehr spannend gefunden. Und vorhin schon kurz gesagt, es ist auch super, das Thema kommt im Moment grundsätzlich so viel Aufmerksamkeit über. Und das ist ja gut, dass man noch mehr Frauen motivieren können, das Thema in Angriff zu nehmen. Und ich wollte dich jetzt aber mal grundsätzlich fragen, du hast über also das Buch richtet sich an Frauen. Warum? Warum schreibt man ein Buch nur für Frauen zu diesem Thema?
Für mich hat es damit zu tun, dass Frauen, und ich habe ja, wie du hast es angetönt, ich habe das Buch ja ganz bewusst aus der Sicht von der Lebensphase geschrieben. Also wirklich angefangen bei der Volljährigkeit von der Wiege bis zur Bahre, also nicht ganz, aber eben mit der Volljährigkeit starte ich. Und in all diesen Lebenssituationen hat es in dem Sinn Konsequenzen für die Finanzen. Und für mich ist das eben viel nachvollziehbar und für die Frauen haben die Lebensphase viel mehr Konsequenzen, weil sie haben viel mehr Erwerbsbrüche ihrer Biografie inne. Und von dem her habe ich das ganz bewusst für die Frauen geschrieben. Natürlich sage ich immer, schlussendlich, wenn es dann eben darum geht, ob es jetzt familiengründig ist, ist es auch ein Partnerprojekt. Aber im Wesentlichen ist mir wichtig, dass die Frauen sich mal damit beschäftigen, was heisst das in diesen verschiedenen Phasen für ihre eigenen Finanzen. Was sind das für Fragestellungen, die sich die jeweils stellen?
Was gibt es denn für Punkte in der Biografie von einer Frau, wo sie sich mit den Finanzen befassen?
Also ich habe ja in dem Buch sind es 22 Lebenssituationen und es sind eigentlich jede hat irgendwo eine finanzielle Konsequenz für die eigene, ob es eben für die eigene Finanzen, weil wenn ich nicht arbeite, dann kommt dort kein Geld rein. Also muss ich mir überlegen, wie kann ich leben, weil Geld ist Lebensmittel. Und von dem her hat das immer eine Auswirkung unmittelbar. Also wenn ich aufhöre zu arbeiten, kommt kein Geld mehr als Einkommen rein. Wenn ich, ich habe dann auch einen Baustopp in meiner Vorsorge. Darum ist das ganz wichtig, dass man eben dort sich wirklich die Frage dann entsprechend stellt, in dem Moment, und zwar eben vorausblickend, also nicht nach dem Motto, wenn ich dann noch eine, mein Lieblingsbeispiel ist immer die Scheidung, weil wenn ich dann jammere, hätte ich doch, bringt mir das nichts mehr, weil dort habe ich keinen Spielraum. Und wenn ich das vorausschauend mache, egal welche Weg als ich einschlage, das lässt sich ja manchmal auch nicht immer planen, es geht ja auch Unvorhergesehenes auf dem Lebensweg, dass man sich wirklich die Gedanken macht, was heißt, was ist wenn, statt eben im Nachhinein zu kommen und zu sagen, hätte ich doch.
Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt, weil eben, dann ist der Mensch leider wirklich schon zu spät. Was, also man hört auch immer wieder, Frauen haben ja Lücken im Lebenslauf. Das wirkt sich dann auch direkt auf die Finanzen aus. Kannst du da mal ein paar Konsequenzen von diesen Lücken sagen und auch, wie man die so ein bisschen planen oder umschiffen kann?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass unser gesamtes Vorsorgesystem davon ausgeht, dass ich Vollzeit ohne irgendeinen Unterbruch berufstätig bin. Und da richtet sich die erste Säule dran, da richtet sich die berufliche Vorsorge dran, da richtet sich auch die Säule 3a dann an. Und grundsätzlich muss ich mir einfach bewusst sein, dass ich habe einen gewissen Spielraum jetzt mindestens auch in der ersten Säule, ich habe einen gewissen Spielraum auch in der zweiten Säule, aber wenn immer ich Unterbrüche in meiner Erwerbsbiografie habe, verursacht das Lücken. Und das ist nicht das System, das uns da noch benachteiligt, sondern das sind wir in dem Sinn selber, weil wir von dieser Norm abweichen. Und grundsätzlich müssen wir uns dann einfach in dem Moment bewusst sein, okay, da entsteht ein Lücken, also das kann man auch entsprechend berechnen, was die Lücke dann bedeutet. Und dann muss ich mir bewusst sein, dass ich einfach die irgendwann dann wieder fülle, wenn das wieder möglich ist, ich wieder über mein Einkommen verfüge, über mein Vermögen verfüge, dass ich dort dann entsprechend das fülle. Bei der ersten Säule muss ich einfach darauf achten, weil ich dort noch nicht ewig Zeit habe, da die Lücke wieder zu füllen, sondern dort dann wirklich in dem entsprechenden Zeitfenster das muss machen. Und bei der beruflichen Vorsorge habe ich ein bisschen länger Zeit. Und was die dritte Säule anbelangt, sowieso. Und ich sage dann auch immer dort, wo es dann zum Beispiel eben darum geht, Familie zu gründen, Kinder überzukommen, dass man dort dann, also wo man dann auch ganz bewusst aus dem Job aussteigt, dass man dort dann das auch wirklich mit dem Partner aushandelt, wo kann man dann entsprechend dort die Lücke auch in dieser Phase hineinschliessen. Dass man nicht alles dann aufschiebt, bis es nicht mehr, fast nicht mehr möglich ist. Und normalerweise ist es ja so, wenn ich einen Beruf zurückkehre, dann tue ich ja nicht auf dem gleichen Niveau wieder starten, einkommensmäßig, häufig auch nicht im gleichen Job rein, dass ich dann noch mir bewusst bin, dass ich dann nicht mehr die gleiche Ausgangslage habe wie den Zeitpunkt vor der Gründung der Familie.
Du hast jetzt gesagt, Lücken schließen. Ganz praktisch gesehen, was kann man da machen, um die zu schließen?
Also was das Einfachste sage ich immer, weil wenn man es anschaut, heute tun ja die meisten Frauen, wenn nach dem ersten oder nach dem zweiten Kind, gehen sie wieder zurück in den Job. Sie gehen aber Teilzeit zurück in den Job. Und in der Regel bleibt dort unter dem Strich eigentlich praktisch nichts noch zum Sparen. Aber häufig ist es ja so, dass der Partner das größere Einkommen hat, weil er meistens ja auch noch Vollzeit schafft. Und dass man dort dann eben aushandelt, also zum Beispiel die Säule 3a in dieser Phase ausfinanzieren, dass man auch sagen, man zum Beispiel einen Fondssparplan in dieser Phase aufbauen, dass man einfach entsprechend dort den Sparteil dort, wo es möglich ist, das ist nicht immer möglich, das ist völlig klar, einfach wirklich entsprechend durchfüllen. Und ich sage immer, was will man eigentlich damit erreichen? Also ist es denn überhaupt ein Lücke? Weil dort sage ich auch, das hat auch damit zu tun, was ich für ein Anspruch an mein Leben haben. Also wie wollte ich denn überhaupt leben? Also von dem her, wenn ich finde, das tut auch mal so ein bisschen irreführen, wenn es heisst, vom Gesetz her, erste und zweite Säule sollten den gewohnten Lebensstandard sichern. Aber woher weiß denn der Staat eigentlich, was mein gewohnter Lebensstandard ist? Also von dem her muss ich mir selber ja mal Gedanken machen, wie wollte ich denn leben und was kostet mich das Leben? Und was brauche ich denn dort, dass ich einfach auch wirklich zu jeder Zeit eigentlich weiss, was mir denn mal im Alter wird zur Verfügung stehen und ob mir das reicht. Und dann kann ich auch entdecken, habe ich überhaupt einen Lücken oder kann ich mit dem ausruhen?
Ja, also so ein bisschen, immer ein bisschen langfristiger denken, als wir es uns eigentlich gewöhnt sind.
Absolut. Und wirklich vorausdenken und nicht im Moment leben. Also ich meine, das ist grundsätzlich schon eine Lebenseinstellung. Und man hat sicher eine Phase, wenn man jünger ist, wo man so ein bisschen mehr in den Tag hineinlebt. Und das ist auch okay, weil dort hat man noch ein bisschen Zeit, um das aufzuholen. Aber gerade spätestens dort, wo es dann nachher wirklich darum geht, wenn man in eine Partnerschaft hineingeht, wenn man eine Familie gründet, dass man dann wirklich anfängt vorauszudenken.
Stichwort Partnerschaft. Was hast du für Tipps im Umgang mit Geld in einer Partnerschaft?
Ganz wichtig ist wirklich, so früh wie nur möglich darüber reden. Weil Geld ist immer noch das grosse Tabu. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man in der Partnerschaft wirklich über das Geld redet. Also, dass man weiss voneinander, wer verdient was. Dass man auch miteinander aushandelt und das anschaut, was heisst denn das, wenn jetzt der eine oder der andere reduziert, der eine oder andere ganz aufhört zu arbeiten. Und einen größeren Teil jetzt zum Beispiel von einer Betreuungsarbeit übernimmt. Wie ist das entsprechend dann nachher miteinander geregelt? Was heisst denn auch, wenn man noch Wohneigentum hat, dass man wirklich einfach die Fälle auch miteinander durchspielt und sich dort bewusst ist? Oder gerade jetzt, was ich dann auch häufig noch feststelle, dass dann heute ist es nicht mehr so in zu raten. Und dass man sich bewusst ist, wenn man das Konkubinat lebt, das ist gesetzlich nicht geregelt. Und wenn ich irgendwo mich selber will, absichern als Frau, dann noch eine, muss ich es vertraglich regeln oder gut beraten, wenn ich es vertraglich regle. Klingt ziemlich unromantisch, aber eben, das Leben ist ja nicht nur immer Sonnenschein, sondern hat auch noch ein paar Zitronen für uns parat. Und von dem her, auf das hier einfach entsprechend sich wirklich Gedanken machen, was heisst das, und entsprechend das, wo es nötig ist, auch schriftlich festhalten. Weil ich sage immer, dann, wenn es dann eben wirklich irgendwo ernst Herd auf Herd kommt, ernst wird, dann hat man eigentlich nicht Nerven, sich noch mit dem dann auseinandersetzen. Es ist dann auch viel, viel schwieriger, als wenn man das in Zeiten macht, wo man gut miteinander auskommt.
Ja, und es ist ja schon nicht einfach in Zeiten, wo man gut miteinander auskommt, weil es so tief in die eigenen Glaubenssätze geht und jeder von uns so einen anderen Umgang und ein anderes Wertsystem Geld hat. Und da kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, schon wenn es gut läuft, ist ja das manchmal nicht einfach. Und das sagen auch die Statistiken. Einfach, genau. Ich glaube, Geld ist eines der häufigsten Streitthemen von Paar, oder? Mhm. Und es klingt mega unromantisch. Wirklich sehr, oder? Aber es ist schon nicht einfach, wenn es gut läuft. Darum lohnt es sich eigentlich wirklich herzusitzen. Und dann manchmal auch vielleicht da so blöd, wie es ist, der Realität ins Auge blicken. Wir haben eine Scheidungsrate von fast 50%. Das sind jetzt nur die, die wirklich verheiratet waren. Du hast es angesprochen, viele sind an einem Konkubinat, oder? Ja, also wir sind jetzt vielleicht ein bisschen unromantisch unterwegs, aber vernünftig.
Eben, dort sage ich immer, das ist dann noch eine Ratio, die dann noch eine Siege in dieser Frage rein. Und das ist für mich ist es einfach ein Teil. Eben, ich sage eben, Geld ist Lebensmittel und es ist auch in einer Partnerschaft ist es Lebensmittel und es ist Teil davon. Und ich erlebe das auch häufig nach dem Motto, wenn es darum geht, eben mit der ersten gemeinsamen Haushalt miteinander begründen, dass man dann nachher auch wirklich anschaut, was entstehen da für Kosten und wie tragen wir die. Und ist das fair, wenn er mehr verdient wie sie? Die Situation haben wir im Moment immer noch häufiger. Hat ja nicht nur mit Lohnungleichheit zu tun, sondern auch mit der Berufswahl, die man trifft. Dass wenn eben er jetzt mehr verdient, oder es kann ja auch die Frau sein, die mehr verdient, aber dass man wirklich anschaut, dass das irgendwo auch fair ist in dieser Partnerschaft. Also dass nicht beide in dem Sinne den gleichen Anteil daran tragen und der eine hat dann mehr freies Kapital zur Verfügung, weil er mehr verdient, sondern dass man das auch ein bisschen anschaut, dass man das fair kann untereinander aufteilen.
Mhm. Ja,
das und dort fängt es schon an und dass man auch sich Gedanken macht, eben, dass man wirklich immer so ein bisschen weiterdenkt, wenn man Anschaffungen macht, macht man die tatsächlich gemeinsam 50-50 etwas zahlen oder sagt man, du kaufst das Sofa, ich kaufe das Bett, es ist noch einfach einfacher und dass man eben dann auch festhält, wer hat jetzt was da zahlt, wenn es dann irgendwo mal zu einer Trennung kommt, dass man dann irgendwo wirklich das klar kann trennen, weil das Sofa lässt sich auch schlecht teilen und das Bett eben so, also.
Ja, total. Und ein Gedanke, den ich irgendwie in dem Ganzen noch schön finde, ist, in dem Moment denkst du vielleicht, das ist jetzt mega unromantisch und so rational, aber wenn es dann wirklich eben Herd auf Herd kommt, macht es sich unabhängig.
Das ist so. Und das ist einfach, eben, es lässt sich dann einfacher trennen, wenn es dann muss getrennt werden.
Ja, genau. Was machen die Frauen so für Fehler im Umgang mit Geld?
Also der Fehler ist für mich, dass sie sich eben wirklich nicht damit beschäftigen. Also dass sie sagen, zu jemand anderem überlassen. Also das heisst für mich nicht, dass ich jetzt super Spezialistin muss werden. Aber ich muss einfach wirklich gewisse Grundsätze, also wirklich Basics im Sinn von, ich weiss, was ich verdiene, ich weiss, was mir da monatlich, wenn ich angestellt bin, abgezogen wird. Für was wird das abgezogen? Was hat es mit diesen Abzügen auf sich? Dass ich wirklich weiss, dass ich mich eben mit diesen Situationen beschäftige und mich wirklich mit diesen Finanzen, um meine Finanzen kümmere und das nicht jemand anderem überlasse. Das heisst für mich nicht, eben, wie ich gesagt habe, dass ich Expertin muss werden. Eine Plattform wie deine ist ein wesentlicher Aspekt, wo ich mich informieren kann. Ich habe eine Bank, wo ich mich informieren kann. Ich habe einen Versicherungsmensch, wo mich informieren kann. Dass ich mir wirklich die Informationen besorge und mich darum kümmere. Und man kann es ja auch untereinander austauschen, also nach dem Motto, wir sind ja nicht allein auf dieser Welt, haben alle irgendwo die gleiche Ausgangslage im Wesentlichen, dass man auch miteinander das Thema diskutiert und wirklich mal dem Glaubenssatz, Geld ist ein Tabuthema, auch entgegenstehen und über das redet. Mhm. Wie hast denn du das gemacht und was hast du für Erfahrung gemacht, dass man das auch miteinander tauscht?
Ja, es würde es ein bisschen normaler machen.
Genau.
Im Umgang mit Geld, das, oder? Ja. Weil schlussendlich machen wir es alle. Wir müssen, ja. Also, ja, ja. Man sollte ja wirklich das. Ja. dann wäre es ja schön, ich sage immer so ein bisschen, eigentlich wäre es ja cool, wenn Frauen irgendwie beim Apero mit einem Prosecco oder einem Amo darüber reden, was sie jetzt noch geldmässig haben. Und eben zum Beispiel auch, das ist jetzt noch ein anderes Thema, aber auch, dass wir nicht über Löhne reden und so, eigentlich profitieren die Arbeitgeber davon.
Das ist so. Und das ist, ich meine, in anderen Kulturen, also jetzt im angelsächsischen Raum, ist, wenn du jetzt gerade den Apero ansprichst, dort stellst du dich vor mit Namen und sagst praktisch gerade so viel, wie viel verdienst. Also das ist
dort viel normaler. Stell dir vor, in der Schweiz.
Das ist ja natürlich, also für den Arbeitgeber ist es ein klarer Vorteil. Und das ist auch so etwas, ist auch so das Thema eben mit den Lohndifferenzen. Ich sag den Frauen auch, erwartet nicht, dass euch das jemand für euch für die Gleichheit sorgt. Tünt selber dafür sorgen. Mhm. Also eben natürlich kann man für den Equal Pay auf der Straße gehen. Ändert aber weniger an der Situation. Ich muss es wirklich für mich selber einfordern. Und das heisst auch, dass ich mich informiere, wie die Lohnsituation dort aussieht, was hat das Unternehmen für ein Lohnsystem, wird dem Rechnung getragen, auch mich bei den Kollegen erkundigen. Könnte immer noch Nein sagen, sage ich dir nicht, aber grundsätzlich, dass man das, weil ich sage immer eben, normalerweise reden die Leute, wenn man sie darauf anspricht, schon drüber.
Mhm. Das stimmt, ja. So ein bisschen, dass die Offenheit, also ja. Dass einfach, ja, die können darauf fragen eigentlich, oder?
Und ich erlebe ja sehr viele Selbstständige, weil ich ja selber als Kommunikationsberater selbstständig bin und auch für den Verband Frauenunternehmen, wo sehr viele Selbstständige hat, erlebe ich dort dann eigentlich viel mehr Offenheit im Umgang, also nach dem Motto, eben, man hat Geldthemen sind dort das grosse Thema, also nach dem Motto, wie gehe ich damit um, wenn meine Kunden nicht zahlt, was sind faire Ansätze und so weiter, das sind wirklich Themen, dort erlebe ich eigentlich eine größere Offenheit, über Geld zu reden. Mhm. Oder auch mal darüber zu reden, ich habe jetzt einfach eine Situation, wo ich wirklich einen Liquiditätsengpass habe, wie kann ich mit dem umgehen, was kann ich machen? Also dort erlebe ich jetzt größere Offenheit als jetzt bei jemandem, der angestellt ist, wo es einfach irgendwo Ende Monat immer der Lohn aufs Konto kommt, die Abzüge werden automatisch gemacht. Das verleitet natürlich dazu auch, sich nicht damit auseinanderzusetzen.
Ja. Ja, das stimmt. Es ist dann so, aber es passiert dann einfach und funktioniert.
Ja.
Genau. Also wenn wir jetzt eine Frau nehmen, die ganz am Anfang steht und bisher hat sie sich nicht so fest ums Thema gekümmert, was muss sie jetzt als erstes machen?
Also als allererstes finde ich mal wichtig, dass sie mal sieht, was braucht sie eigentlich zum Leben. Also wenn sie jetzt selber in einer Wohnung wohnt, was kostet Miete, was kostet mein Leben? Also was zahle ich für Krankenkasse, für was brauche ich eigentlich alles Geld? Also dass sie mal eine Übersicht hat über ihre Lebenshaltungskosten und das dann eben gegenüberstellt mit dem, was kommt sie über und lenkt das. Lebt sie über ihre Verhältnisse, auch ein grosses Thema, oder kommt sie mit dem aus, was da reinkommt. Das ist für mich einfach wirklich mal so ein ganz klassisches Budget, das ist für mich schon der erste Schritt eigentlich zum Umgang, zum Gefühl auch entwickeln, was kostet mein Leben, wo kann ich das optimieren, wo kann ich einsparen, oder umgekehrt eben, bin ich im richtigen Job inne, muss ich dort etwas machen, kann ich mich weiterbilden, um ein größeres Einkommen zu haben, etc. Also das sind für mich mal wirklich die beiden Seiten, soll und haben, die einander gegenüberstellen. Das ist für mich schon mal ein ganz wichtiger Punkt, um sich dort mal mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Denn aber auch, wie viel Geld, also was ist mir wichtig, zum Beispiel, es gibt Leute, die sagen, mir ist das nicht wichtig, ich kann auch 0 Franken auf dem Konto haben, ich kann mit dem umgehen. Also wenn eben am Ende vom Geld noch viel Monat ist, könnte ich mit dem gut umgehen. Andere brauchen immer die Sicherheit, sie möchten dann mindestens einen Monatslohn oder ein Jahresgehalt auf der Seite haben. Das ist sehr individuell, was man selber für ein Bedürfnis hat diesbezüglich. Und wirklich auch solche Versuche auszuspüren, bin ich jemand, der kann sparen oder bin ich jemand, der einfach das Geld, wenn es da ist, wird es ausgehen. So persönlich auch seinen Umgang mit Geld. Also das ist für mich schon mal ein ganz wichtiger Einstieg in das Ganze.
Und ehrlich sein mit sich selber in dem Fall so ein bisschen?
Absolut ehrlich sein mit sich selber. Mhm. Und auch eben gerade jetzt, ich meine, wir haben eine grosse Form mit der Verschuldung. Dort laufen wir einfach relativ gleich. Ich meine, das ist natürlich auch, wenn man so in den Medien verfolgt, hat es natürlich viele Verlockungen und sieht, was alles jetzt in wäre und was schick wäre und da ein neues Gewand und dort ein neues Auto. Und das sind dann einfach da in den Ausgang gehen. Das sind dann Restkosten, die sich aufbauen und wo man dann noch auf der anderen Seite auch wieder Verlockungen erleidet. Dass dann nachher der Anbieter von Kleinkredit kommt und sagt, du, kein Problem, deine ersten Ferien kannst du mit einem Kleinkredit finanzieren. Dass man sich dort wirklich bewusst ist, dass man lieber das Geld erstmal verdient, was man ausgibt, als dass man dann nachher zu solchen Mitteln greift.
Ja, ich rede immer wieder gerne auch über Zinseszins und der ist ja mega cool, wenn du anleihst, ja. Aber wenn du eben einen Kredit hast, dann ist er wirkt ja die andere Richtung.
Genau.
Sehr, sehr uncool. Genau. Ja. Meine nächste Frage betrifft Stolpersteine. Das wäre ja dem Fall schon so ein bisschen eine gewesen. Also was gibt es für Stolpersteine?
Also Stolpersteine ist wirklich wichtig, also nach dem Motto, es sollte nicht über meine Verhältnisse leben. Weil das rächt sich einfach, weil wenn ich dann noch den ersten Kleinkredit brauche, um den vorhergehenden abzuzahlen, dann komme ich in so einen Teufelskreis rein. Und dass ich wirklich dort mir einfach mal ganz klar das Budget machen und auch die Übersicht haben mit meinen Finanzen. Grundsätzlich Stolpersteine, eben, dass ich auch wirklich sorglos bin, wenn ich in eine nächste Lebensphase, nächsten Schritt in meinem Leben vorhabe, mich dort nicht kümmere. Also, dass ich wirklich anschaue, das, was planbar ist, das, was irgendwo abschätzbar ist, mal durchspielen, Szenario. Und ich kann mir dort Hilfe holen. Ich muss das nicht alles selber mir aneignen und dort eine Superexpertin werden, sondern eine Superheldin, sondern ich kann mir dort wirklich Hilfe holen, auch für das. Dass man dort das einfach nicht ignoriert. Und vor allem, dass man sich eben bewusst ist, dass unser System immer noch davon ausgeht, Vollzeitbeschäftigung ohne Unterbrüche. Und das, wenn ich dort dann abweiche, dass ich das einfach weiss, dass mir das dann noch nicht zum Nachteil gereicht. Wenn ich mich nicht mit dem beschäftige und dort schaue, dass ich dort wieder Ausgleich schaffe. Also das sind eigentlich so die grössten Stolpersteine, einfach so das Ignorieren.
Ja, das kann ich auch sagen. Ich habe ja auch relativ lang einfach so das klassische Mindset gehabt. Also ich habe dann erst irgendwie ja, zwischen 25 und 30 mich damit befasst, aber ich habe auch ein paar Jahre lang wirklich einfach gewusst, ich müsste es machen, ich habe auch schon von der Inflation gehört und so Sachen, aber
ja, und was auch noch so ein Druckschluss ist, dass man immer das Gefühl hat, es sorgt dann schon noch irgendjemand für einen, ob es jetzt ein Partner ist oder der Staat, also das ist auch ein Druckschluss, also ich meine, eben der Partner kann einem auch mal verloren und, oder umgekehrt, man verliert den Partner und der Staat, also natürlich haben wir einen gut ausgebauten Sozialstaat, aber grundsätzlich, wenn man dann wirklich muss Sozialhilfe beantragen, das ist kein schöner Weg. Mhm. Und das kann man sich selber ersparen, wenn man das früher genug in Angriff nimmt.
Ja, absolut.
Natürlich, es gibt immer eben Vorkommnisse im Leben, wo man in so einer Situation ungewollt reingeraten, für das ist ja das Ganze auch gedacht, aber grundsätzlich eben wirklich immer vorausschauend, was ist, wenn. Mit dem kommt man eigentlich am weitesten. Was du sagst, aber jetzt auch von wegen Sparen und Zinseszins, das ist das möglichst früh auch anfangen. Und ich sage auch immer, nicht irgendwo immer das Rentenalter im Blick haben, weil das ist noch für viele ja dann weit weg und nicht so vorstellbar. Aber es hat ja auch auf dieser Strecke das Ziel, wo man darauf einsparen kann. Da sind wir Frauen übrigens noch viel Weltmeisterinnen, weil wir sparen lieber auf ein Ziel, als dass wir einfach Geld um des Geldes willen vermehren.
Mhm. Ja, also das stimmt. Da erkenne ich mich schon auch ein bisschen wieder. So. ja, ich weiss aber zum Beispiel, dass, wo ich dann eben damit angefangen habe, habe ich gemerkt, ja, wenn ich das jetzt mit 20 schon gemacht habe, wäre das jetzt vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, die Lücke, die wir jetzt schon davon gehört haben, wenn zum Beispiel Teilzeitarbeit entstehen, dass die eigentlich wie schon eben vorausplanend können decken. Ja. Und darum hat es mich dann, und das geht, glaube ich, den meisten so, die dann mal auch wirklich das angehen, dass ich dachte, oh Mann, hätte ich doch vor 10 Jahren schon wirklich angefangen, das aktiv zu planen und zu investieren und eben nicht nur zu sparen. Und habe dann auch gedacht, ja, es gibt ja schon Möglichkeiten, auch das Ganze ein bisschen proaktiv anzugehen.
Ich habe es übrigens auch noch spannend gefunden, jetzt in der Corona-Phase, haben ja die Leute, eben, weil alles zu war, haben so viel Geld nicht können ausgeben, weil die Möglichkeit nicht bestanden hat. Und dort ist ja die Sparquote dann gerade wieder massiv gestiegen. Und interessanterweise sind in dieser Phase auch gerade die digitalen Sparlösungen im Säule 3a-Bereich haben recht boomen in dieser Phase, weil man dann gesehen hat, okay, da bleibt mir eigentlich noch recht viel Geld. Also, dass das also, und ich hoffe, dass das ein bisschen nachhaltig ist, so ein bisschen einen Boom ausgelöst hat oder einen Bewusstseinswandel auch angestoßen hat, dass man eben nicht einfach unbedingt auf das Geld aus und so bloß ausgeht, sondern sich wirklich mal Gedanken machen, okay, wenn ich jetzt auf das verzichte, vielleicht längt das T-Shirt jetzt noch einen Sommer länger oder den Kinobesuch von dieser Woche schiebe ich mal auf die nächste Woche, gibt es jetzt nur 2 Kinobesuche pro Monat, also dass man irgendwo so sich auch selber wirklich so kleine Ziele setzt, man muss nicht immer die grossen im Auge haben, es sind manchmal wirklich auch die kleinen.
Ja, das habe ich gerade sagen.
Wenn ich irgendwo ein Ziel erreicht, ein Etappenziel erreicht habe, dass ich auch sage, jetzt liegt wieder mal etwas drin.
Mhm. Genau, dass Sparen nicht immer einfach nur Verzicht ist, sondern dass es eben auch kleinere Beträge, es lohnt sich schon und es lohnt sich anzufangen. Und was ich gemerkt habe, ist, wenn man mal angefangen hat, ist es nachher auch extrem motivierend, wenn man sieht, dass es funktioniert.
Ja. Ja, und wichtig halt im Moment mit dem Tiefzinsumfeld, dass man Sparen nicht im Sinne von Kontosparen tut, ins Auge fassen, sondern dort wird man eher bestraft mit Gebühren und bei größeren Summen noch mit Negativzinsen, aber grundsätzlich wird man dort eher bestraft. Und jetzt, wo die Inflation tendenziell steigt, ob es jetzt vorübergehendes Phänomen oder nachhaltig ist, aber grundsätzlich wird man dort eher bestraft, dass man sich dann wirklich anfängt, mit diesen Anlagen auseinanderzusetzen.
Mhm. Ja, sehr gut. Dann kommen wir schon langsam zum Schluss. Mhm. Hast du noch ein Schlusswort?
Also Schlusswort ist für mich wirklich der Appell, dass man sich mit der Sache, dass man nicht immer auch das Gefühl hat, es ist völlig kompliziert. Also ich meine, Banken und Versicherungen machen es einem nicht leicht. Da gebe ich immer gerne zu und sage, darum haben sie auch wenig Erfolg mit dieser Thematik. Sie wollen auch nicht unbedingt, dass wir das verstehen. Aber ich sage immer, wenn es wirklich aus der Sicht von der Situation, wo ich gerade drin stehe und den nächsten Schritt in meinem Leben anschaue, wird das Ganze schon viel einfacher. Und reden miteinander. Wirklich, redet über das Thema Geld.
Das finde ich ein wunderbares Schlusswort. Danke vielmals. Das Buch Frauenpower in Finanzfragen.
Genau.
Kann ich es auch noch fast vertreten. Ich werde noch in den Shownotes auch verlinken. Das ist wirklich eine Leseempfehlung. Und danke dir, Cori.
Sehr gerne, schön.
Tschüss miteinander. Und
viel Erfolg mit dem Geld.
Money Matters, der Podcast von Miss Finance. Geldangelegenheiten, Geldgeschichten und vieles mehr, immer frisch auf deine Ohren.